Wir sehen da in diesem Beispiel auch, dass es gar nicht immer so einfach ist, zu sehen, wie endet eine Geschichte. Geschweige denn Geschichte von einer Nation, geschweige denn Geschichte von dieser Welt. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass der Prophet Habakuk sich in einer Krise befindet, könnte man sagen, oder an einem Punkt von grosser Irritation zwischen ihm und Gott. Er hat am Anfang vom Buch Habakuk gesehen, wir die erste Frage, die er Gott stellt, eine, die er sehr tief empfindet, die Frage nach, warum ist Israel auf einem falschen Kurs? Und dann gibt Gott eine erste Antwort. Und die Antwort von Gott, die führt zu neuen Fragen, zu neuen Irritationen zwischen ihm und Gott. Und an dem Punkt, wo es einfach heikel ist, sage ich jetzt mal, zwischen dem Habakuk und Gott, gibt Gott eine zweite Antwort. Und die zweite Antwort, und das ist wunderschön zum sehen, die führt nicht nur einmal zu tieferen Fragen und zu Irritationen, sondern führt unseren irritierten Prophet zur Ruhe. Es wird ruhig zwischen ihm und Gott. Und eine von den wesentlichen Punkten, die wir jetzt sehen werden, ist, dass er merkt, aha, es gibt einen, der weiss, wie die ganze Sache endet. Einer kennt die Geschichte und er kann sagen, wie es endet. Nämlich, weil er das Ende bestimmen kann. Das ist nicht nur Röteln, so wie wir es jetzt vorne gemacht haben, sondern da gibt es einen und das ist mein Gott. Der weiss, wie es endet, weil er das Ende bestimmen kann. Und es endet gut. Und wenn wir miteinander jetzt schauen, wie verwandelt dass der Habakuk ist. So verwandelt am Schluss von seinem Buch im Vergleich zu dem, wie das Buch angefangen hat. Gott führt ihn zur Ruhe und ihr habt die Texte auf dem Zettel, den ihr bekommen habt, am Eingang, ich hoffe, ihr habt da. Hat jemand noch keins und möchte noch so ein, weil ich habe alle Bibeltexte jetzt da innen heute. Wer bräuchte noch eins, wenn das vielleicht zeigen, da Hand erheben. Okay, ihr habt alle den Zettel, super. Ich habe euch wirklich jetzt einfach mal die Kapitel 2 und 3 vom Habakuk abgedruckt, dass ihr es daheim lesen könnt. Und wir switchen ein bisschen umeinander. Und zwar möchte ich euch jetzt den letzten Vers vom Kapitel 2 unten auf der Seite 3 vorlesen. Da kommt der Habakuk, kommt etwas zum Ausdruck, wie der Habakuk still wird, zur Ruhe kommt in seiner Beziehung mit Gott. Der Herr aber ist in seinem Tempel, heisst es da. Werdet still, erweist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Wir sehen, der Habakuk kommt zur Ruhe. Und in dieser Ruhe inne hat er zwei Emotionen, die er gleichzeitig empfindet. Und diese Emotionen werden wir kurz anschauen miteinander. Wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen, oben auf der Seite 4, Kapitel 3, Vers 2, da sagt der Habakuk: Herr, von deinen Ruhmesstatten habe ich gehört. Und wenn er da meint, ist, das werden wir nachher noch genauer sehen, da war, kommen wird. Das Gericht Gottes nicht nur über Israel, sondern auch über Babylon. Und da, wenn er da sieht, wenn er wird kommen, da sagt er, Herr, von deinen Ruhmesstatten habe ich gehört oder ich habe sie gesehen. Sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Das ist die erste Emotion, sage ich jetzt, wo der Habakuk empfindet. Schrecken und Staunen, man kann das auch übersetzen mit Ehrfurcht. Tiefe, ergriffene Ehrfurcht vor dem, was er sieht, was Gott noch wird tun. Das ist die erste Emotion und gleichzeitig zu dieser Emotion, am Schluss vom Kapitel 3, lesen wir in Vers 18 und 19 Folgendes. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Das Bild da von der Gazelle ist schon Leichtfüßigkeit, aber eben auch Sicherheit. Gazellen sind ja sehr sicher so im Gelände. Wir Schweizer würden eher Steinbock sagen oder so, wenn das jetzt da in der Schweiz geschrieben worden wäre. Also da kommt eine zweite Emotion, eine Kombination von Emotionen beim Habakuk, Freude, Jubel und Sicherheit. Er kann jetzt sicher schreiten. Und du fragst dich jetzt, erstens, ist es überhaupt möglich, dass diese beiden Gefühle gleichzeitig stattfinden? Und ich sage, jawohl, in der Gegenwart Gottes finden diese beiden Sachen eben gleichzeitig statt. Wir kennen als Menschen vielleicht das eine, Schrecken und Staunen, oder vielleicht dann ist es eben Angst, ohne Freude, oder wir kennen vielleicht so Freude im Sinne von happy sein oder gut drauf sein. Aber in der Gegenwart von Gott ist eben die Kombination von diesen beiden Sachen möglich. Sowohl Ehrfurcht, Schrecken, Staunen über Gott und gleichzeitig, und da können wir uns manchmal fast nicht vorstellen, aber es ist eben möglich, Freude, Jubel und Sicherheit. Und du denkst, wie kann das sein, dass die Gefühle da sind und er ist zur Ruhe gekommen? Passen die Gefühle zur Ruhe kommen, zum stillen werden? Jawohl, die passen sehr wohl. Das ist nicht so eine chillige Ruhe, wo man die Füße rauf tut und nochmal ein Bier mehr trinkt und dann gerade die Füße so. Das ist nicht die Art von Ruhe, die kommt, sondern es ist ruhig, das sehen wir ganz deutlich, zwischen ihm und Gott. Er ist irritiert am Anfang, er stellt Gott Vorwürfe, er klagt Gott an und die Anklage ist völlig weg. Keine Anklage mehr zwischen vom Habakuk gegenüber Gott. Der ist völlig verschwunden. Er kommt zur Ruhe, es wird still in seinen Gedanken und gleichzeitig ist er erfüllt mit tiefer Ehrfurcht und riesiger, immenser Freude. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass das heute bei dir auch passieren darf. Dass du eine neue Ehrfurcht vor Gott empfangen und gleichzeitig eine tiefe Freude und zur Ruhe kommen in deinen Gedanken. Das ist das, was der Habakuk da erlebt. Und es hängt scheinbar an dem, was Gott ihm in seiner zweiten Antwort sagt. Die erste Antwort von Gott irritiert ihn noch mehr. Die zweite Antwort von Gott, die führt ihn zur Ruhe. Und wir wollen jetzt kurz anschauen, was das denn ist in dieser zweiten Antwort. Und wir schlagen da Seite 2 auf. Also, das Kapitel 2 vom Habakuk ist im Wesentlichen die zweite Antwort von Gott. Und der Uwe wird in 2 Wochen das Kapitel 2 noch ein bisschen neuer anschauen. Ich gebe euch nur die beiden Hauptaussagen. Das sind 2 Blöcke, eigentlich kann man sagen. Der erste Block ist Vers 2 und 3. Das ist so die erste Hauptaussage von Gott. Und der zweite Rest vom Kapitel ist die zweite. Ich sage euch ganz kurz, was die Antwort Gottes ist. Also die erste wesentliche Antwort Gottes lesen wir da im Vers 3. Da sagt Gott, was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf, es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Merkt ihr, Gott wiederholt sich durch und sagt, ich garantiere, wie das Ende aussieht. Du willst wissen, wie das Ende ist? Ich weiß es und ich garantiere dir, dass das passieren wird. Wenn ein Versicherungsmensch zu dir kommt und sagt, hättest du Interesse an einer neuen Pension, an einer Lebensversicherung zum Beispiel, dann willst du wissen, kann er sein Versprechen einlösen? Kann am Ende von meinem Leben, wenn ich alt bin, die Versicherung wirklich da liefern, wann er es mir verspricht? Und wenn du die Versicherung als vertrauenswürdig einstufst, dann vertraust du dem dein Geld an. Oder? Also die Frage, wie jemand das Ende voraussagen und garantieren, das hat viel mit dem zu tun, ob wir so einer Person vertrauen können. Ich habe die Wahlen in England mitverfolgt, jetzt vor ein paar Wochen, das war hochspannend gewesen, und ich habe auch die Wahlen mitverfolgt vor 4 Jahren. Das sind Parlamentswahlen, da wird das Parlament von England gewählt, und vor 4 Jahren hat eine kleine Partei ganz bestimmte Sachen versprochen, und die Leute haben gesagt, wenn sie da liefern können, dann ist es super, und darum wählen wir sie. Und sie sind vor 4 Jahren von 10 Sitzen im Parlament auf 56 hoch. Das ist eine Versechsfachung ungefähr von der Sitz, die kleine Partei bekommen hat. Und die ist so gross geworden, die Partei, über Nacht, dass sie zum Koalitionspartner geworden sind von der konservativen Partei, die dann die Führung vom Land übernommen hat. Okay, 4 Jahre später ist klar geworden, die kleine Partei hat einfach praktisch nichts können liefern von dem, was sie versprochen haben. Und jetzt, in den letzten Wochen, wo die Wahlen waren, ist klar geworden, dass das britische Volk sagt, sie haben nicht ihr Versprechen können liefern, sie haben das, was sie versprochen haben, nicht können einhalten, darum wählen wir sie ab. Und sie sind von 56 Sitzen wieder auf 8 oben runter, sogar 2 weniger, wie vor 4 Jahren. Also wir vertrauen jemandem, wo wir denken, das, was sie versprechen, können sie am Ende dann auch liefern. Denen vertrauen wir. Und Gott sagt da zum Habakuk, was ich ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen, aber die Botschaft vom Ende, wie es rauskommt, Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Ich garantiere dir, wie es End wird sein. Und das End wird gut. Und das ist etwas, was ich dir zusprechen darf, wenn du an Jesus Christus glaubst und es vielleicht tumultartig ist in deinem Leben oder was auch immer. Wer entscheidet, wie dein Leben endet? Nicht du. Jesus Christus. Er garantiert, wie es endet. Aussieht. Er bestimmt, wie es rauskommt. Letztlich. Und es kommt gut mit dir. Und es kommt auch gut mit dieser Welt. Weil wir haben einen Gott, der sagt, ich bestimme, wie es letztlich rauskommt. Es verzögert sich noch ein bisschen. Gott redet da von dem, oder? Er sagt, wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte. Oder andere übersetzen, harre darauf. Also man muss nicht ungeduldig sein. Und es hat einen japanischen Theolog, der Koyama, der ein interessantes Buch geschrieben hat vor einigen Jahren, Water Buffalo Theology, Wasserbüffeltheologie, und er sagt, unser Gott in der Bibel ist ein 3-Stunden-Kilometer-Gott. Er ist nicht ein Düsenjet-Gott, oder? Er ist 3-Stunden-Kilometer unterwegs, er ist eigentlich wie ein Wasserbüffel. Unser Gott ist ein Wasserbüffel. Langsam, aber er kommt sicher ans Ziel. Könnt ihr euch vorstellen, Wasserbüffel? Die bringst du nicht vom Kurs ab. Die kommen da, oder? Mein Gott, sagt er, der Gott der Bibel, ist eher ein Wasserbüffel als ein Düsenjet. Weil wir leben in einer Zeit, wo alles immer sofort passieren muss und schnell muss kommen. Und der Martin Goldsmith in seinem Kommentar, in seinem Buch über den Habakkuk, schreibt einen, glaube ich, sehr treffenden Satz. Er sagt, in der religiösen und geistlichen Ungeduld, das ist das Wort, das mich sehr angesprochen hat da innen, in der religiösen und geistlichen Ungeduld vieler von uns, sollte dieser Aufruf Gottes unser neues Motto werden. Und da zitiert er dann den Habakkuk, wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte oder harre darauf. Wir sind in einer McDonaldisierung vom geistlichen Leben. Du musst einfach bei Gott anfahren und dann muss es sofort kommen und es muss fein sein und möglichst wenig kosten. Nein, Gott ist anders. Gott ist ein Wasserbüffel. Er ist ein 3-Stunden-Kilometer Gott. Aber weißt du was? Er bestimmt, wie es am Schluss aussieht. Niemand anders. Und der Habakkuk, da sehen wir da, er findet in dieser Erkenntnis vom Wesen Gottes. Und ihm werden da wirklich die Augen geöffnet. Vielleicht hat er da vorhin auch schon gewusst, aber es wird ihm wie neu klar. Es ist mein Gott, der entscheidet, wie das Ganze endet. Und das bringt enorme Hoffnung und Trost in sein Leben rein. In dieser Situation, in der er drin steht. Das ist die erste Antwort von Gott in dem Kapitel 2. Ich garantiere, wie das End aussieht, wie es endet am Schluss. Und die zweite Antwort von Gott ist sehr ausführlich da drin. Ich lese euch einfach die Vers 7 und 8 vor. Da redet Gott von diesen Babyloniern, die er gerufen hat, das haben wir im ersten Kapitel gesehen, die er ruft, zum Gottes Gericht an Israel zu vollziehen. Also Babylon ist das Werkzeug der Gerechtigkeit Gottes an Israel. Und jetzt sagt Gott aber interessante Sachen über das, was mit diesen Babyloniern passiert. Und er sagt, Vers 7, aber ganz plötzlich werden die Ausgebeuteten, also die, die von Babylon ausbeutet worden sind, aufstehen und mit dir, Babylon, mit gleicher Münze heimzahlen. Der Räuber wird ausgeraubt. Wie du, Babylon, die Völker ausgeplündert hast, so werden die Völker dann dich ausplündern. Und du wirst bestraft, also es kommt Gericht auch auf dich. Du wirst bestraft für die Blut- und Schreckensherrschaft, die du in allen Städten und Ländern ausgeübt hast. Wir sehen da, dass Gott sagt, jawohl, ich rufe Babylon als Werkzeug von meinem Gericht über Israel, aber die Art und Weise, wie Babylonier mein Gericht ausführen an Israel, dafür müssen sie auch Rechenschaft ablegen. Meine Werkzeuge haben keine Immunität. Es gibt ja Präsidenten, die kommen Immunität über vor dem Gericht, oder? Der französische Präsident meint dich, der ist immun, den kannst du nicht anlangen, den kannst du nicht vor Gericht ziehen. Solange er Präsident ist, oder? Da kann er machen, was er will. Und dann gibt es Situationen, dass nachher dann dem versuchen, seine Immunität aufzuheben, weil das ist so fast eine Immunität aufs Leben aus. Bei Gott gibt es keine Immunität. Gott sagt da, ich rufe zwar Babylonien als mein Werkzeug der Gerechtigkeit in dieser Welt, aber Sie werden müssen gerade stehen dafür, wie sie den Dienst von mir ausüben. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott seine Autorität an zum Teil Menschen oder Institutionen delegiert, dass sie Gottes Gerechtigkeit ausüben in dieser Welt. Einen ist der Staat. Das Neue Testament redet sehr klar davor, im Römerbrief zum Beispiel, dass der Staat von Gott eine Art delegierte Autorität überkommt, von ihm an den Staat delegiert, zum Gerechtigkeit üben im Land. Das heisst aber nicht, dass der Staat einfach immun wäre, sondern der Staat muss gerade stehen dafür, wie sie das machen. Und wehe einem Staat, wo seine delegierte Autorität, Gerechtigkeit in ihren Staat hineinzubringen, missbraucht für die eigenen Zwecke und das Recht beugt, sodass es ihnen einfach passt. Wehe so einem Staat. Also ein Staat muss gerade stehen, muss Rechenschaft abgeben vor dem ultimativen Richter, nämlich vor Gott. Wehe zum Beispiel auch einem Pastor, einem Pfarrer, einer Gemeindeleitung, einem Prediger wie mich. Wenn wir die Autorität, die Gott uns gegeben hat, auch in der Gemeinde für die Bibel reden vor, dass es auch Gemeindezucht gibt, dass wir auch in gewissen Situationen sollen für das Rechte schauen sollen, wehe uns, wenn wir das missbrauchen für unsere eigenen Zwecke und Ziele. Das auf eine falsche Art machen. Wir müssen mal gerade stehen dafür, wie wir die Gemeinde geleitet haben und wie wir umgegangen sind mit der Gemeinde. Wehe uns Eltern. Gott gibt uns eine gewisse Autorität über Kinder und sollen seine Gerechtigkeit Gottes hineinbringen, so gut das möglich ist. Wehe uns, wenn wir unsere Kinder missbrauchen für unsere eigenen Ziele und das auf eine komplett falsche Art und Weise machen. Wir müssen mal gerade stehen dafür, wie das wir umgegangen sind mit unseren Kindern. Und ich würde auch sagen, wehe diesen Firmeninhaber, wo Menschen anvertraut bekommen, dass sie für sie arbeiten und sie vielleicht einfach missbrauchen für Gewinnmaximierung und ein dickes Portemonnaie oder weiss was ich. Firmeninhaber haben eine gewisse Verantwortung von Gott bekommen. Wir sehen da einfach da, dass Gott Werkzeuge einsetzt in dieser Welt, Menschen und Institutionen, aber die sind nicht immun. Die können dann nicht einfach Gottes Auftrag ausführen, wie sie Lust und Laune haben, noch, sondern sie müssen auch Rechenschaft abgeben vor Gott eines Tages. Und das ist da, wo der Habakuk in dem Kapitel 2 erkennt. Er erkennt, Babylonier sind das Werkzeug Gottes, um an uns, Israel, Gottes Gericht zu vollziehen. Das heisst aber nicht, dass sie einfach wegkommen. Sie müssen auch mal gerade stehen dafür. Und da scheinbar führt der Habakuk zur Ruhe, gibt ihm enormen Trost. Und ich finde es spannend, dass die beiden Emotionen, die wir vorne gesehen haben, beim Habakuk genau diesen beiden Grundwesenszügen Gottes entsprechen. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, Gott führt die Welt zu einem von ihm garantierten Ende. Das ist seine Treue. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist, Gott tut auch seine Werkzeuge, die er einsetzt und braucht, um seine Gerechtigkeit zu bringen, auch richten. Das ist seine Gerechtigkeit. Also seine Treue und seine Gerechtigkeit. Und genau diese beiden Punkte sind es, die beim Habakuk die beiden Gefühle wecken. Ich möchte mit euch nochmal die beiden Vers lesen, wo die Emotionen zum Ausdruck kommen. Also wenn wir jetzt auf Seite 4 gehen, Kapitel 3, Vers 2. Herr, sagt er da, von deinen Ruhmesstatten habe ich gehört. Also von dem, was du nominierst tun mit Babylon. Von deiner Gerechtigkeit habe ich gehört. Sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen oder mit Ehrfurcht. Also es ist Tatsache, dass er gesagt hat, wow, Gott ist gerecht durchs ganze Band. Er ist nicht wählerisch. Er sagt nicht, die einen können anders wegkommen als andere. Nein, er richtet alle. Und das erfüllt ihn mit tiefer Ehrfurcht. Seine Gerechtigkeit. Und das Zweite, jetzt lesen wir den Schluss vom Kapitel und wir lesen das ein bisschen mehr wie vorher. Da sagt der Habakuk de facto, ich sehe noch nichts von dem, was du versprochen hast, Gott, aber ich weiss, du wirst es tun. Du bist treu, du garantierst das Ende und das löst Freude aus in mir. Ich lese jetzt einfach den grauen Teil. Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, Babylon, den Untergang bringt. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Noch ist es noch nicht so, wie es Gott gesagt hat, es wird einmal sein. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er mir zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Warum? Weil ich weiß, es wird kommen. Der Herr, der Mächtige, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Dass wir sehen, da, weil der Habakuk merkt, aha, Gott wird da, was er mir gesagt hat, auch tatsächlich erfüllen. Weckt das immense Freude ihm. Dennoch Freude. Weil hat sich die Situation vom Habakuk verändert, vom Anfang vom Buch und jetzt? Nein. In Israel sieht es genau gleich aus, wie am Anfang vom Buch. Babylonier sind am Aufrüsten und werden kommen. Es sieht noch in der Umgebung vom Habakuk noch genau gleich schlimm aus. Aber am Anfang vom Buch ist er schon fast depressiv. Er ist erschüttert und klagt Gott an. Und am Schluss vom Buch, die Situation ist immer noch genau gleich. Unverändert. Die äußeren Umstände von seiner Welt, total genau gleich. Was sagt er? Ich kann jubeln. Ich habe Freude. Ich bin sicher geworden. Ich habe Sicherheit bekommen. Das ist die dennoch Freude, die Gott schenken kann. Dass deine Situation vielleicht unverändert bleibt. Vielleicht gehst du heim nach dem Gottesdienst und du hast gebeten, Gott, verändere du bitte meine Situation. Und ich mag das gönnen, wenn er deine Situation verändert, wenn du heimkommst heute nach dem Gottesdienst. Aber vielleicht, wenn du heimgehst, triffst du genau die gleiche Situation an, wie wo du daheim weggegangen bist. Und vielleicht sieht dein Leben in einem Jahr von den äußeren Umständen her noch genau gleich aus wie heute. Genau gleich anspruchsvoll, schwierig, herausfordernd. Du bist nicht geheilt. Dein Ehepartner spinnt. Deine Kinder sind blöd. Und du hast kein Geld im Portemonnaie. Was auch immer, es ist immer noch in einem Jahr gleich. Du musst verzweifeln? Nein. Weil es gibt dir dennoch Freude. Der Habakuk ist völlig verwandelt, weil er im Wesen Gottes etwas erkennt und Gott hat ihm das Herz geöffnet dafür, dass er das auch können erkennen und annehmen. Und er ist völlig verwandelt. Er geht heim, die Situation ist gleich, aber er hat tiefe Freude und Ehrfurcht. Er ist ein verwandelter Mann. Und das ist das, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir, dass Gott deine Situation ändert. Aber vielleicht wird sie unverändert bleiben. Heißt das, dass du hoffnungslos bist? Nein. Weil Gott kann uns dir dennoch Freude schenken. Trotzdem, dass es noch nicht so ist, wie Gott du mir das versprochen hast, dass es mal wird werden, kann ich mich freuen. Weil ich dich erkannt habe. Deine Treue und deine Gerechtigkeit. Und vielleicht sind es andere Wesensmerkmale, aber du kannst dennoch Freude erfahren. Der Ernst Hunziker, wo ist der Ernst? Da. Der Ernst Hunziker ist wieder unter uns. Nach langer Zeit, ganz herzlich willkommen, zurück bei uns in der Gemeinde. Der Ernst ist 2 Monate weg gewesen, krank im Spital und dann in der Reha. Und magst du früher kommen? Der Ernst hat genau die dennoch Freude jetzt hautnah dürfen erleben und erfahren. Und er möchte uns das so zeugnishaft erzählen und dann auch ganz kurz sagen, wie es auch weitergeht mit ihm.
Also ich bin eingeliefert worden mit sehr furchtbarem Schwindel im Spital und habe dann festgestellt, und die Augen haben nicht mehr fokussieren. Ich habe alles 2-mal gesehen und es hat sich herausgestellt, dass ein Hirnstrang, ein Nervenstrang im Hirn sich entzündet hat. Und das hat also eben die Auswirkungen gehabt, am Anfang sehr beängstigend und natürlich ungewiss, was ist da los. Ich muss zwar sagen, bei einer Woche vorher habe ich Gott gebeten, dass er mir Ruhe schenkt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich noch was bitten will. Und dann ist die Gemeindeleitung gebeten, das war super gewesen, natürlich, so am zweiten, dritten Tag. Und ich bin nicht geheilt worden. Aber von dem Moment an habe ich überhaupt keine Fragen mehr gehabt. Also Fragen schon, aber einfach erleben, wie Gott gegenwärtig ist, wenn ich Freude hatte. Frieden und Freude im Herz. Und das hat durchgehabt, durch die ganze Zeit, auch wo dann der Arzt kam, ist, ja, jetzt wissen wir ungefähr, was los ist. Sie müssen noch mal eine Woche im Spital bleiben. Und dann nach dieser Woche hat jetzt geht es in die Reha. Und ich dachte, was ich in die Reha? Also, Zielschlacht. Und dort hat es geheißen, ja, sie bleiben jetzt mal da. Und dann hat es geheißen, dass wir verlängern. Und dann nochmal verlängern. Also, und die Freude war einfach da gewesen. Und ich durfte erleben, wie Gott das braucht, auch mich gebraucht hat, in dieser Situation, in die Gegenwart Gottes. Heute ist Firma ja Pfingsten. Ein Teil kann das von meiner Persönlichkeit her sein, aber der grosse Teil ist, glaube ich, dass Gott mir die Freude, den Frieden ins Herz geschenkt hat und haben so dürfen auch wirklich erleben, wenn ich auch Salz und Licht sein in einer ganz anderen Situation als da in dem Alltag in der Gemeinde früher. Einfach, und das ist, ich kann einfach nur Danke sagen, Herr, dass für das Erleben. Danke auch alle, die gebetet haben, die ich besucht haben oder etwas geschrieben haben oder die Lisbeth auch eingeladen haben. Für sie war es ja auch nicht gerade einfach in dieser Zeit. Und darf wirklich sagen, hey, herzlichen Dank für all das hinter uns stehen. Wir haben die Gemeinschaft gespürt, eures Mittragen gespürt. Das war natürlich auch super gewesen. Aber ganz herzlichen Dank vor allem an Jesus und seinen Heiligen Geist, der da so gewirkt hat. Ja, wie soll weitergehen? Ich bin noch 100% krank geschrieben und sie haben gesagt, also will jetzt auch einladen bis zur Pensionierung Ende August. Ich darf aber in dieser Zeit so stundenweise arbeiten, so wie ich mag. Wie das einfach soll gehen. Ich hoffe, ich mag auch einiges, aber ja, jetzt vorläufig. Hat ja der Paul übernommen, ich hätte gerne heute predigt, eigentlich, weil mich das sehr beschäftigt hat an der Habakuk. Und ich habe genau das erlebt in dieser Zeit, wo wir heute Predigt gehört haben. Also es ist real, der Habakuk, der weiss, von was er redet, und ich weiss, von was der Habakuk redet.
Ja, danke. Danke vielmals. Ja, kannst du dich gerade abnehmen. Ich merke auch, der Ausfall vom Ernst ist einfach 100% Arbeitskraft, die fehlt. Es war jetzt nicht nur einfach gewesen, alles zu jonglieren und alles anzubringen. Ich könnte weiter für den Ernst, für die Lisbeth beten, aber auch für uns als ganzes Team. Und ich möchte jetzt einfach auch danken, dass der Ernst wieder da ist, Gott danken, aber auch für uns alle beten. Dass wir das erleben dürfen, was der Habakuk erlebt hat, die dennoch Freude. Das zur Ruhe kommen, im Erkennen von dem, wie Gott ist. Und ich bitte die Band führen zu kommen, weil wir werden nachher noch zum Schluss vom Gottesdienst zwei coole Lieder singen. Aber ich lade dich ein, jetzt einfach innerlich zu beten und ich bete vor allem darum, dass neue Ermutigung, neue Freude darf in dein Herz reinkommen. Vater, wir sind da angekommen und haben dich gesucht. Darum sind wir da auftaucht heute Morgen. Und wir haben unsere Fragen und unsere Nöte dir hergegeben. Und wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist das möglich machst, dass unsere Herzen geöffnet werden, unsere Gedanken, unser Wesen so geöffnet sein, dass wir dich auf eine Art und Weise erkennen können, die tatsächlich dazu führt, dass wir in der gleichen Situation zwar vielleicht sind, aber völlig, völlig anders drinstehen. Danke, dass du dir dennoch Freude uns möchtest schenken. Freude an dir. Nicht Freude an der Situation, sondern Freude an dir, sodass wir völlig anders jetzt auch dürfen in dieser Situation hineinstehen, wo du uns im Moment drin gestellt hast. Und so bitten wir dich um deine Gnade, dass wir dich und dein Wesen, deine Art, nicht nur dürfen wissen davon, sondern das wirklich dürfen erkennen und aufnehmen. Schenk du uns Glauben daran, dass du wirklich treu bist und schenk du uns Vertrauen daran, dass du wirklich gerecht bist und dass deine Gnade verhebt für uns. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du versprichst, dass es gut kommt mit uns und mit dieser Welt. Die Welt ist in deiner Hand und wir sind in deiner Hand und du garantierst, wie das Ganze endet. Und darum müssen wir keine Angst haben, aber wir dürfen tiefe Ehrfurcht haben vor dir. Du führst uns in die Stille und in die Ruhe. Es darf ruhig werden. An diesen Punkten, wo es einfach noch irritiert ist zwischen uns und dir. Und dafür dürfen wir in Ehrfurcht vor dir stehen und tiefe Freude empfangen. Nicht, weil wir es produzieren in uns, sondern weil es du schenkst und bewirkst. Und wir öffnen uns einfach, so gut wir können, für dein Wirken heute Morgen. Lass uns dich erkennen. Auf eine Art, die unser Leben wirklich verändert. Und wir bitten dich, dass du unsere Situationen veränderst. Wir bitten dich, dass du heilst. Dass du uns Weisheit gibst im Umgang mit unseren Finanzen, in unseren Beziehungen, in der Familie, in der Ehe, mit den Kindern, an unserem Arbeitsplatz. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Umstände wirklich veränderst. Aber wir bitten dich noch viel mehr, dass du uns den neuen dennoch Freude gibst. Für dort, wo es einfach noch nicht ganz alles gelöst ist. Führ du uns wieder heim und segne du uns auf diese Art und Weise. Wir bitten dich. Und Herr, wir bitten dich, dass du das Pfeil auch noch segnest, von den Kindern, das Pfingstlager, von den Kleinen und Grossen. Herr, schenkst du ihnen super Wetter und einfach eine riesen Ermutigung. Und wir bitten dich, dass Kinder wirklich dürfen, dich persönlich kennenlernen und ihr Vertrauen in dich investieren und ihre Herzen, ihre kleinen Herzchen, die aber so stark sind, auf dich richten und ihr Vertrauen dir schenken, das dann noch verhebt, wenn sie älter werden. Amen.